Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Er suche den Konflikt mit dem Arbeitgeber nicht, aber wenn es dazu komme, so weiche ihm nicht aus, sagt Giorgio Tutti, der neue Präsident des Schweizerischen Eisenbahn- und Verkehrspersonalverbandes SEV. Lange Jahre war der SEV mehr ein Hausverband als eine Kampfgewerkschaft und half der SBB dabei, tausende Stellen abzubauen. Giorgio Tutti aber will kämpfen. Er will eine Gewerkschaft, die in der Lage ist, ihre Forderungen durchzusetzen. Giorgio Tutti ist Gast im Tagesgespräch bei Monica Binotto.
Das Tagesgespräch.
Herr Tutti, jetzt sind Sie Präsident von dem SEV. Sie sind selber kein Bändler. Könnten Sie auch Präsident von irgendeiner anderen Gewerkschaft sein? Oder sind es eben die Bändler, die Lokführer, die Rangierer, die Sie besonders faszinieren?
Also ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen, weil schlussendlich bin ich erst seit ein paar Stunden Präsident. Aber ich glaube, man muss nicht können Loki fahren, man muss nicht können Pile kontrollieren und Präsident von einer Eisenbahner- oder Verkehrspersonalgewerkschaft zu werden. Ich glaube, man muss ein bisschen ein politisches Feeling haben, man muss Leute gerne haben, man muss gut kommunizieren und man muss Vorstellungen haben, in welche Richtung eine Gewerkschaft gehen soll. Der Präsident kann ja nichts entscheiden, sondern muss Leute überzeugen von einer guten politischen und gewerkschaftlichen Linie. Und ich glaube, das sind Sachen, die ich in meiner 20-jährigen gewerkschaftlichen Tätigkeit kennt habe.
Jetzt, wenn Sie sagen, dass politisches Flair haben, können zuhören, Leute können überzeugen, das ist in jeder Gewerkschaft so, wieso gerade bei den Eisenbändlern?
Also bei den Eisenbändlern ist es natürlich so, dass wir durch unsere Struktur, wir haben ja immer noch Unterverbandstrukturen und der SEV ist eigentlich Kappe, das Dach drüber. Dort ist es natürlich noch vielleicht noch viel, viel ausgeprägter, weil man muss auch Positionen treffen zwischen den verschiedenen Berufskategorien, die nicht immer evident sind, weil die Interessen können ja auch in der Arbeitnehmerschaft, in den verschiedenen Funktionen auch ein bisschen auseinandergehen. Der Kongress hat aber gezeigt, und da bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass unabhängig von Berufskategorien, von Alter, Jung, Ältere, Rentnerinnen, Frauen, Männer, Migrantinnen, dass der Kongress gezeigt hat, dass wirklich ein starker Wille da ist, zusammenzuspannen und alle gemeinsam in eine Richtung zu gehen. Und das freut mich besonders.
Aber das heisst, in dem Fall fasziniert es, so einen Verband zu haben, wo es eben auch ein bisschen unterschiedliche Strömungen gibt. Einen Verband zu haben, den man irgendwie zusammenschweissen muss. Das ist etwas, was Sie jetzt hier antreibt, um das Amt überzunehmen.
Das ist etwas sehr Schönes, weil Positionen kann man eigentlich nur treffen, indem man redet, diskutiert, debattiert. Und das ist das Spezielle oder vielleicht noch ausgeprägter bei dem SEV und das reizt mich besonders. Abgesehen von dem reizt mich natürlich das ganze Umfeld, der öffentliche Verkehr, die Vernetzung mit Europa, die Zusammenarbeit über die Landesgrenze hinweg mit anderen Gewerkschaften. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Umfeld. Es geht um etwas sehr, sehr Gutes und Zukunftsträchtiges. Öffentlichen Verkehr. Ich glaube, das sind alles Faktorelemente, die mich eigentlich dazu getrieben haben, zu sagen, jetzt will ich gerne an die Spitze von dieser Gewerkschaft.
Eisenbahner sind ja Leute, die sich ganz stark mit ihren jeweiligen Arbeitgebern identifizieren. Das sieht man unter anderem auch bei der SBB. Wenn ein Euro 08 ansteht, machen die ohne Jammern Überstunden. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, sie machen es sogar gerne, sie sind stolz darauf, mögen viel verleiden und jetzt heisst der SEV neu seit heute Morgen Gewerkschaft des Verkehrspersonals, was so ein bisschen darauf hindeutet. Man ist nicht mehr einfach ein Verband, man ist jemand, der auch kämpfen will. Wollen die überhaupt kämpfen?
Ich glaube, das Personal vom öffentlichen Verkehr, das kann ich glaube wirklich zu 100% sagen, das sind ganz, ganz stolze Berufsleute, die enorm hinter dem Produkt öffentlichen Verkehr stehen. Sie sind sehr, sehr Kundinnen und Kunden orientiert. Also, sie lieben den öffentlichen Verkehr. Und dadurch natürlich auch die grosse Identifikation mit den jeweiligen Arbeitgebern. Nur in den letzten Jahren und, ich würde jetzt sagen, in den letzten 10, 12 Jahren, ist das Ganze von Arbeitgeberseitig natürlich schon ein bisschen überstrapaziert worden. Also das heisst, man hat relativ viel Personal abgebaut, man hat rationalisiert bis an Bach, aber man hat wirklich mit diesen Mitarbeitenden hat man wirklich das Maximum rausgeholt. Und irgendwann stösst man dann an die Grenzen. Und da würde ich sagen, da müssen die jeweiligen Arbeitgeber auch ein bisschen aufpassen, weil die Unternehmungen, die leben davon, dass sie gute Berufsleute haben, motivierte Berufsleute haben. Und für die nähere Zukunft geht es darum, dass sich auch die Unternehmungen das gut überlegen, was oder mit was für Forderungen sie aufkreuzen, weil da könnte plötzlich etwas kaputt gehen, wo sehr, sehr teuer wäre. Und zwar sinken vor Motivation und nicht mehr den direkten Faden zum Produkt und vor allem zu den Unternehmungen.
Jetzt ist ja das ein Stück weit auch manifest worden mit Bellinzona, mit diesen Betrieb dort, wo man sich ganz massiv gewehrt hat gegen den Abbau, der vorgesehen war, wo es das erste Mal seit 1918 wirklich einen Streik auch gegeben hat. Ist das eine Art wie ein Weckerlebnis gewesen? Ein Merken, jetzt müssen wir wirklich Widerstand geben?
Also ich glaube, das Ziel von einer Gewerkschaft ist ja nicht der Konflikt, sondern das Ziel von einer Gewerkschaft ist, für die Mitglieder, für die Arbeitnehmenden, bestmögliche Resultate und Lösungen zu finden. Und ich glaube, Gewerkschaften haben auch immer und immer wieder bewiesen, dass sie mitreden können, dass sie durchaus verhandeln können und durchaus auch einsehen können, wenn etwas geht oder wenn etwas nicht geht. Was ich glaube, ist Folgendes, dass in Bellinzona komplette Fehleinschätzungen gemacht worden sind von der Unternehmung selber, weil es kann ja wohl nicht sein, dass ein Bahnmanager, der vorhergehende ins Design aber ist, gesagt hat, rosige Zukunft, jetzt muss man nur noch ein bisschen reorganisieren. Man ist auch bereit zu investieren, strategisch perfekt positioniert die Industriewerkstatt und nach ein paar Monaten kommt ein neuer Bahnmanager und erzählt praktisch komplett das Gegenteil. Keine rosige Zukunft, sondern eigentlich eine Schliessung wäre es gewesen. Und die Hunderten von Leuten hatten plötzlich keinen Arbeitsplatz mehr gehabt. Ich glaube, das ist eben wieder der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und solche Situationen, die hat man nicht gerne aus Gewerkschaft, aber solche Situationen, in solchen wird man getrieben. Die Leute haben schlussendlich um ihre Existenz gekämpft und ich glaube, das ist absolut klar und logisch, dass die Reaktion nur so hart ausfallen konnte.
Jetzt haben Sie angesprochen, den Wechsel vom einen Bahnmanager zum anderen, also vom Benedikt Weibel zum Andreas Meyer. Unter dem Benedikt Weibel hat ja der SCV wirklich etwa 10'000 Stellen geholfen abbauen. Und jetzt unter dem Andreas Meyer, wo es, wenn man die Dimensionen anschaut, um ein paar wenige Stellen gegangen ist, ist der Widerstand massiv geworden. Hat sich es denn so verändert?
Nein, ich glaube, das hängt vielleicht überhaupt nicht zusammen mit Benedikt Weibel oder Andreas Meyer. Das sind zwei verschiedene Persönlichkeiten, das sind zwei verschiedene Personen mit einem unterschiedlichen Stil und so weiter. Ich glaube, das ist es nicht gewesen, sondern was gesehen ist, und da muss man vielleicht geschichtlich kennen, die öffentlichen Arbeitsplätze im Tessin, die sind immer mehr zurückgenommen worden, auch in der Post. Man hat in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel reorganisiert und rationalisiert. Und im Moment, wo plötzlich die Industriewerkstatt von Bellinzona, die etwas darstellt im Tessin, also ich bin, bevor ich zum SCV kam, bin ich 6 Jahre im Tessin tätig. Wir haben in Bellinzona eigentlich nie von den Officinen geredet, sondern von La Cathedrale. Also schon nochmal von der Symbolik her. Dort ist das wirklich so aufgenommen worden, wie jetzt kommt man und nimmt uns eigentlich etwas weg, was uns zusteht. Und zwar eine Industriewerkstatt, wo Hunderte von Leuten, von Familien eigentlich Arbeit gibt. Ich glaube, das ist es gewesen. Eine Fehleinschätzung von der Situation, verbunden mit der ganzen Abbaugeschichte, die im Tessin erfolgt ist.
Das klingt jetzt, wie wenn das ein Tessiner Problem wäre. Heisst das, das Klima hat nicht grundsätzlich angefangen zu leiden, sondern es ist einfach jetzt punktuell an diesem Ort ein Problem gewesen?
Ich würde sagen, es ist auch nicht, also ich würde mich jetzt dagegen wehren, zu sagen, das sind jetzt Tessiner, das ist jetzt eine Tessiner Problematik. Ich glaube, das kommt so in eine Logik rein, wie weit sind die Leute bereit, sich zu wehren gegen Abbau. Und ich glaube, das kann man nicht limitieren auf Bellinzona, sondern das könnte durchaus auch an anderen Orten passieren. Es kommt einfach immer darauf an, wie man gewisse Veränderungsprozesse angeht. Und hier appelliere ich an die Vernunft der verschiedenen Arbeitgeber. Es gibt nicht nur die SBB, es gibt auch die BL, es gibt viele andere auch, dass man versucht, wenn ein Problem da ist, das auf den Tisch zu legen und versucht, mit den Arbeitnehmern über die ganze Problemstellung zu diskutieren und dann zusammen nach Lösungen suchen. Das, was in Bellinzona natürlich die Leute wirklich umso mehr verrückt gemacht hat, ist, dass eigentlich dass ein Diktat war von oben runter und es geheißen, Tag, so geht es für die Zukunft und die verlieren eigentlich die Arbeitsplätze.
Ist denn in Ihrer Optik die Vernunft kleiner als auch schon?
Alles ist einfach schneller geworden. Man hat immer das Gefühl, es müsse möglichst gestern noch gewesen sein, statt heute. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Tempo rausnehmen. Und ihr redet auch dabei, oder? Weil Veränderungen haben wir in der Gewerkschaft selber ja auch. Und diese Veränderungen, die muss man angehen, indem man mit den Leuten redet und versucht, die Leute mit einzubeziehen und quasi die Leute teilhaben an Entscheidungen, die sie dann schlussendlich auch mittragen. Es geht nicht, wenn es unilateral ist oder in eine Richtung, dass man kommt und sagt, es ist so, Punkt. Ich rede in diesem Zusammenhang, und das habe ich mit den verschiedensten CEOs von verschiedensten Unternehmungen auch schon diskutiert. Im ersten Augenblick könnte man meinen, wo alles ja so wahnsinnig schnell muss gehen, immer, dass das ein Zeitverlust ist. Das ist überhaupt kein Zeitverlust, sondern das ist eher ein Gewinn, auch für die Unternehmung. Ich rede in diesem Zusammenhang immer von Partizipationsgewinn. Wenn man die Leute partizipieren an einem Resultat, dann gewinnt man eigentlich und dann riskiert man keine Scherbenhäufe. Scherbenhäufe, und da schließt sich der Kreis wieder, Scherbenhäufe, die nachher zu Lasten gehen. Von der Identifikation der Leute mit den Unternehmungen, von Motivation und schlussendlich auch am Produkt öffentlichen Verkehr. Und das ist wirklich fatal, wenn das eintreten würde.
Jetzt hat es in Bellinzona so einen Scherbenhaufen gegeben. Und der Scherbenhaufen hat auch gezeigt, der SEV selber ist eigentlich nicht streikfähig. Man hat mit der Unia dann zusammengespannt. Die Unia hat die ganzen Möglichkeiten gehabt, um auch so einen Streik innerhalb von kürzester Zeit auf die Beine zu stellen. Wie ist das, wird der SEV jetzt streikfähig? Baut man da so etwas auf?
Auch hier wieder, ich glaube, wichtig ist, dass der SEV mobilisierungsfähig wird. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dazu. Mobilisierungsfähig ist man schon heute. Man muss einfach mehr mobilisierungsfähig werden. Und ich glaube, die Leute sind dazu auch bereit. Und ich sage es noch einmal, mobilisieren, streiken, Kampfmassnahmen, das ist schon nicht das Ziel. Aber man muss parat sein, wenn es dann wirklich dazu kommt, dass man halt kann zurückgreifen auf absolute legitime gewerkschaftliche Mittel. Jetzt zur Unia und zum SEV. Das hat natürlich auch zu tun mit Grösse von Gewerkschaften. Also die Unia ist viermal grösser als der SEV und hat hunderte und aber hunderte von Gewerkschaftssekretärinnen und Sekretären mehr als der SEV. Ich muss vielleicht dazu sagen, der SEV ist präsent im Tessin mit zwei Gewerkschaftssekretären und einer administrativen Sekretärin. Ich glaube, Bellinzona hat gezeigt, dass Gewerkschaften heute sehr, sehr wohl bereit sind, zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das war ein Beispiel dafür, wie, wenn es hart auf hart geht, man sicher auch über Grenzen kann schauen und sagen, jetzt müssen wir einander helfen. Und das ist eigentlich passiert. Uns ist absolut klar, dass die Unia schon auch bildlich mehr vorgekommen ist, aber es stört uns insoweit nicht, weil wir immer wieder sagen, zwischen Unia und SEV hat eigentlich etwas stattgefunden, wo sich vielleicht vermehrt auch wird stattfinden, und zwar die Zusammenarbeit unter der Gewerkschaft.
Wäre denn auch ein Zusammengehen denkbar?
Ja, das haben wir natürlich auch diskutiert an unserem zweitägigen Kongress, der übrigens vor ein paar Minuten fertig geworden ist. Ich glaube, der SEV ist jetzt auf dem Weg dazu, sich intern zu reorganisieren. Also wir haben die ganzen Milizstrukturen bereinigt. Wir haben uns andere Arbeitsmittel in die Finger gegeben, zusätzliche Arbeitsmittel. Wir haben den Namen geändert, also es hat ein bisschen Aufbruchstimmung zu tun. Was aber all die Delegierten und praktisch einstimmig ist das beschlossen worden, dass der SEV soll offener werden, der SEV viel, viel mehr als in der Vergangenheit zu Zusammenarbeiten, Zusammenarbeitsprojekte mit anderen Gewerkschaften, Zusammenarbeit mit anderen Gewerkschaften soll fördern. Also insofern gibt es hier eine Öffnung vom SFV und ich glaube, das ist zeitgemäss, weil der SFV soll schneller, dynamischer, moderner und auch jünger werden.
Aber eine Fusion ist noch weit weg, nehme ich an.
Ja.
Offener heisst noch nicht gerade zusammengehen.
Nein, ich glaube auch, Fusionen kann man nicht von oben runter diktieren. Wir haben vor 2 Jahren eine Fusion machen mit der Gewerkschaft Kommunikation. Die SFV-Delegierten haben Nein gesagt zu dieser Fusion aus verschiedensten Gründen. Ein Grund war zum Beispiel auch, dass das Tempo zu schnell ist. Aber ich glaube, der Wille war nicht da, wirklich jetzt in die Fusion zu steigen. Ich glaube, Fusionen, die müssen wachsen, und zwar von unten gegen oben. Ich glaube, wenn ein sehr, sehr ein breites Bedürfnis, eine breite Bereitschaft in der Mitgliedschaft da ist, Zusammenschluss zu machen, dann glaube ich, dass eine Fusion einen sehr hohen Grad an Möglichkeit hat, zu dieser Fusion zu kommen. Umgekehrt ist das praktisch nicht möglich, Gewerkschaften zu fusionieren.
Mir ist aufgefallen, als ich angeschaut habe, was da im Kongress alles besprochen wird, dass der SFV auch ein sehr politischer Verband oder eine Gewerkschaft ist. Sie haben gestern dazu aufgerufen, man soll am 19. September aufmarschieren, gehen Druck machen wegen der Pensionskasse, dass da der Bund endlich handelt. Wird jetzt der SFV auch so eine sichtbare Flaggengewerkschaft?
Auch da, wir werden gezwungen sein in Zukunft, viel, viel mehr auch sich gegen aussen zu zeigen, gegen aussen zu positionieren. Das hat schlussendlich auch mit Lobbying zu tun, mit politischem Druck zu tun. Und genau jetzt in dieser Frage von der Pensionskasse wird's unausweichlich sein. Am 19. September wird die SFV-Mitgliedschaft massiv auffahren hier auf Bern. Und zwar im Rahmen von einer ganz grosse Demonstration, die aufgerufen wird vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Wir werden eine Vordemonstration machen zu unserem Anliegen, und zwar die Pensionskassenproblematik. Und wenn ich darf, es geht dort um sehr, sehr viel. Ich glaube, dass man festhalten kann, im 1999 ist die Pensionskasse SBB nicht richtig ausfinanziert worden. Wir haben keine Wertschwankungsreserven mitgegeben. Seither ist die Börse eigentlich nur noch runter. Und wenn man keine Reserven hat, resultiert daraus natürlich ein Loch. Und das Loch soll gefüllt werden, weil das ist nicht die Schuld von der Pensionskasse oder von den Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern, sondern schlussendlich von den politischen Behörden, die Pensionskasse nicht richtig ausfinanziert haben. Vielleicht zu der Unterdeckung von der Pensionskasse. Es ist natürlich schon verrückt, wenn man sieht, wie sich jetzt das Ganze akzentuiert hat mit der Finanzkrise. Und ich glaube, ohne wollen zu einfach sein, aber das verstehen natürlich die Leute wirklich nicht mehr. Und der Kongress ist ja auch empört gewesen und hat sich auch dementsprechend geäussert. Wenn es um eine Bank geht, wir wissen genau, welche Bank, dann ist man bereit, hinzuhocken, sehr unbürokratisch, sehr schnell, ohne Auflagen Milliardenberge zu verschieben in Richtung von dieser Bank. Wenn es darum geht, eine Schuld zu begleichen gegenüber einer Pensionskasse, dann tut man so, wie die Schuld nicht da wäre. Also der SFV verlangt, dass jetzt die Schuld beglichen wird, weil wir wollen eigentlich keine Geschenke, sondern dass die Schuld beglichen
wird. Wir hören schon Ihre engagierte Stellungnahme und können Sie sich vorstellen, wie das wird tönen, dann an dem 19. September. Aufgefallen ist mir auch, der SFV will sich engagieren für die Initiative Öffentlicher Verkehr, eine Initiative vom VCS, wo es darum geht, mehr Geld aus der Mineralölsteuer Richtung Schiene zu lenken. Das ist eigentlich sehr ein linkes Anliegen. Sind die SFV-Mitglieder genug links?
Sie sind sicher genug links. Sie sind aber vor allem für den öffentlichen Verkehr. Und der SFV hat eine ganz, ganz grosse, langjährige Tradition, dass der SFV nebst den Kerngeschäften, den gewerkschaftlichen Kerngeschäften, natürlich auch politische Kerngeschäfte hat. Und der SFV hat sich stets immer ins Zeug geworfen, wo es darum gegangen ist, ÖV-Vorlagen voranzutreiben. denke dabei an die LSV an, an Finanzierung öffentlicher Verkehr, FINÖV und natürlich auch im Zusammenhang mit der Verlagerungspolitik. Also das heisst, der SV ist hier dezidiert, hier nicht einen Bruch zu machen mit der Vergangenheit, sondern das politische Engagement natürlich auch weiterzutreiben. Ich glaube, wir werden uns demnächst in den nächsten Wochen vermehrt auf den Strassen sehen, beim Unterschriften sammeln. Und wenn dort die Initiative zustande gekommen ist, wird man uns dann auch die auch sehen, wenn es darum geht, Kampagnen im Hinblick auf die Abstimmung zu führen.
Wie zuversichtlich sind Sie denn, wie das weitergeht mit dem Bahnverkehr? Wir haben ein voll ausgelastetes Schienennetz, es geht kaum mehr, wir haben übervolle Züge, immer teurere Billette.
Also wir haben ein Kapazitätsproblem und das wird sich möglicherweise auch akzentuieren. Aber das spricht ja nicht gegen den öffentlichen Verkehr, sondern eher dafür. Ich glaube, da muss weiter investiert werden. Ich glaube, der Ausbau vom öffentlichen Verkehr in der Schweiz, der übrigens überall in Europa anerkannt ist. Also wir haben ausländische Gäste in unserem Kongress. Also sie staunen über das öffentliche Verkehrssystem in der Schweiz. Und ja, man hat so quasi ein bisschen das Gefühl, das nimmt man wirklich aus absolut bestes Beispiel von gut funktionierendem öffentlichen Verkehr. Und da mache ich jetzt wieder eine Schlaufe drum. Machen wir doch das System nicht kaputt und denken da dabei daran, dass das System eigentlich nur dank gut ausgebildetem, engagiertem Personal kann funktionieren. Und zu dem Personal muss man Sorge tragen. Sorge tragen heisst, auch in Personal investieren und nicht nur in System und Maschinen, weil das Personal macht es aus, dass der öffentliche Verkehr so gut ist in der Schweiz.
Besten Dank, Giorgio Tutti.
Merci.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.